Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Zu Gast heute Vormittag Professor Dr. Bernd Böttiger. Er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Köln. Schönen guten Morgen, Herr Böttiger.
Guten Morgen, Herr Ries.
Sie haben schon eben gehört, dass ich mich da schon konzentrieren muss, dass ich Anästhesiologie richtig sage. Und für den Laien klingt das jetzt wahrscheinlich erstmal kompliziert. Wäre es einfacher, wenn wir uns darauf einigen, Sie sind ein ausgewiesener Spezialist für Notfallmedizin und Wiederbelebung?
Darauf können wir uns sehr gerne einigen. Gut. Das ist aber nicht das Einzige, was ich den ganzen Tag mache. Anästhesiologie, das ist ein schweres Wort. Deswegen ist das vielleicht auch nicht so geläufig bei vielen Menschen. Ein Anästhesist, der macht Narkosen, das kennt jeder. Ein Anästhesist, der macht auch Intensivmedizin. Die meisten Intensivstationen in Deutschland werden von Anästhesisten geleitet. Und wir machen Notfallmedizin und wir machen Schmerzmedizin. Und das Thema, was wir heute fokussieren, kommt aus dem Bereich der Notfallmedizin und der Intensivmedizin.
Gehört es quasi zu Ihrem täglichen Geschäft, Menschen, deren Herz nicht mehr schlägt, ins Leben zurückzuholen?
Na, das tägliche Geschäft ist es nicht. Bei uns an der Klinik zum Beispiel, wir machen 30.000 Narkosen im Jahr an der Uniklinik Köln. Bei insgesamt knapp 60.000 stationären Patientinnen und Patienten. Das bedeutet, mehr als jeder zweite Patient bekommt irgendeine Leistung durch die Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Von daher ist die Narkoseleistung die Hauptsache. Und zum Glück ist die Narkose heute ein sehr sicheres Verfahren und da kommt es selten zu irgendwelchen Kreislaufkomplikationen oder gar Herzstillständen, sodass es in unserem Routinebetrieb sehr selten ist. Im Notfalldienst und im Notarztdienst ist der Herz-Kreislauf-Stillstand tatsächlich ein relevantes Problem deutschlandweit, wahrscheinlich die dritthäufigste Todesursache.
Ihr großes Thema seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten, Wiederbelebung und plötzlicher Herztod. Sie haben zum Beispiel auch die Woche der Wiederbelebung mit ins Leben gerufen. Wir sind jetzt gerade mittendrin in dieser Woche. Wozu gibt's die?
Na, wir haben vor 3-4 Jahren festgestellt, aufgrund der Daten des Reanimationsregisters der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, also meiner Fachgesellschaft, wo wir kontinuierlich Daten aufnehmen von reanimierten Patientinnen und Patienten, dass es in Deutschland viel zu wenig Laien gibt, die vor Eintreffen des Rettungsdienstes Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Wir haben das dann auch im Vergleich gesehen mit anderen Ländern, auch mit anderen europäischen Ländern. Und hier ist es so, dass in Deutschland vor 3 Jahren weniger als 20% der Menschen, die einen Kreislaufstillstand beobachten, tatsächlich mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen haben. In skandinavischen Ländern sind das 60, 70 und 80%. Das ist aber ganz entscheidend für das Überleben der Patientinnen und Patienten, weil der Rettungsdienst, der kommt nach 8 oder 10 Minuten. Wenn das Herz nicht mehr schlägt und das Blut nicht mehr zum Gehirn fließt, dann fängt das Hirn bereits nach 3 bis 5 Minuten an zu sterben. Und hier kann jeder Laie was ganz Entscheidendes tun. Wenn der Laie mit Wiederbelebungsmaßnahmen anfängt, dann verbessert es die Überlebensrate um den Faktor 2 bis 4, Verzweifachung bis Vervierfachung des Überlebens.
Bis eben war noch alles ganz normal und plötzlich, von einer Sekunde auf die andere, versagt der Kreislauf, hört das Herz auf zu schlagen. Wie oft kommt sowas vor?
Ja, wir rechnen damit, dass in Deutschland etwa 75.000 bis 80.000 Menschen außerhalb einer Klinik einen sogenannten plötzlichen Herztod erleiden pro Jahr. Und dass von diesen 75.000 oder 80.000 Menschen etwa 5.000 erfolgreich wiederbelebt werden. Der Rettungsdienst fährt zu allen hin und fängt mit Wiederbelebungsmaßnahmen an. Es sind aber im Moment noch weniger als 10%, die tatsächlich überleben, weil auch bei einem so gut ausgebauten Rettungssystem, wie wir es haben, kann der Rettungsdienst meistens nur zu spät kommen.
Welche Menschen sind das vor allem, die von so einem plötzlichen Herzstillstand betroffen sind?
Ja, das mittlere Alter liegt ungefähr bei 65 Jahren in den zivilisierten Ländern. Es sind meistens Männer, also koronare, kardiale Risikofaktoren sind ja bei Männern häufiger, beziehungsweise auch ein bisschen früher. Und die Hauptursache für den plötzlichen Herztod ist ein akuter Verschluss der Herzkranzgefäße, also ein Herzinfarkt oder eine Herzischämie, eine Durchblutungsstörung des Herzens, selten auch einmal Rhythmusstörung oder man hört ja auch mal so von jungen Sportlern, die bei großer Anstrengung dann plötzlich umfallen. Das sind meistens entzündliche Vorgänge, also eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung.
Der Herzinfarkt kommt ja für viele quasi aus dem Nichts heraus. Gibt es Faktoren, die trotzdem erkennbar sind, wo man vielleicht schon vorher merken könnte, hoppla, da rührt sich irgendwas, irgendwie geht's mir nicht gut, ich sollte vielleicht mal zum Arzt gehen, mich durchchecken zu lassen und könnte man damit dann so einen plötzlichen Herzstillstand möglicherweise verhindern?
Ja, es gibt Hinweise, die man vielleicht nicht einfach übergehen sollte. Also wir wissen, dass wenn man längere Zeit richtig abgeschlagen ist und sich sehr erschöpft fühlt, mehr als normal, und das ist vielleicht auch nicht durch die Belastung erklärbar, die man hat, dann sollte man vielleicht mal schauen. Und natürlich wissen wir alle, wenn es irgendwie im Brustbereich wehtut, und das kann dann auch ausstrahlen in den Rücken, in den Oberbauch oder in den Arm oder auch ins Gesicht, ins Kinn, dann ist sicher höchste Eile geboten und dann sollte man unmittelbar einen Arzt aufsuchen. Wenn diese Schmerzen so sind, dass man sich richtig existenziell bedroht fühlt, dann muss man den Notarzt rufen, weil dann kann das jederzeit eskalieren.
Sie haben es schon gesagt, letztendlich sterben dann 70 bis 100.000 Menschen am plötzlichen Herztod. Es könnten, glaube ich, 10.000 weniger sein, 27 am Tag, wenn schneller geholfen würde. Richtig?
Ja, wenn wir die gleiche Laienreanimationsquote wie in den skandinavischen Ländern hätten, das heißt, wenn bei uns nicht nur 20 oder 30% der Laien, die den Kollaps sehen, und der wird in 60 bis 70% tatsächlich beobachtet, wenn nicht nur 20 bis 30% der Laien mit Wiederbelebungsmaßnahmen anfangen würden, sondern 60, 70, 80% und damit die Zeit überbrückt wird, bis der Rettungsdienst kommt und das Gehirn weiter durchblutet wird mit sauerstoffreichem Blut durch die Herzdruckmassage, dann gehen wir davon aus, das sind so 10.000 Menschenleben, sind dreimal mehr als jetzt noch im Straßenverkehr sterben.
Wir haben schon darüber gesprochen, dass der plötzliche Herztod die dritthäufigste Todesursache in Deutschland ist. Ganz kurz, nach welchen anderen beiden Erkrankungen?
Ja, wenn man die Herz-Kreislauf-Erkrankungen so differenziert, dass man die Herz-Kreislauf-Stillstände mit Wiederbelebung herausnimmt, dann ist es die dritthäufigste Todesursache. Wahrscheinlich, genau wissen wir es in Deutschland nicht, weil es leider immer noch nicht erfasst wird. Das ist eine unserer Forderungen an die Politik. Jeder Verkehrsunfall wird erfasst, jeder Verkehrstote sowieso. Natürlich muss auch jeder Tod durch nicht erfolgreiche Reanimation erfasst werden aus unserer Sicht. Und wenn es die dritthäufigste Todesursache ist, dann stehen an erster Stelle die malignen Erkrankungen, also Karzinome und so weiter. Und an zweiter Stelle die Herz-Kreislauf-Erkrankungen anderer Ursache.
Um den plötzlichen Herztod zu verhindern, muss was unbedingt getan werden?
Na, das Beste ist natürlich, wenn man sich gesund ernährt, wenn man möglichst viel Sport macht.
Gut, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, oder da kommen wir auch noch dazu. Wir haben jetzt den Fall, es ist jemand da, dessen Herzschlag plötzlich aussetzt. Was soll ich, was muss ich, was kann ich tun?
Okay, wir haben ja eine Kampagne initiiert. Die Deutsche Anästhesiologie hat die Kampagne Ein Leben retten, 100 pro Reanimation initiiert. Die ist gemündet in der Woche der Wiederbelebung, die auch unterstützt wird vom Deutschen Rat für Wiederbelebung. Unser Kampagnenmotto ist prüfen, rufen, drücken.
Okay, gehen wir das mal einzeln durch. Prüfen. Was soll ich prüfen?
Wenn jemand umfällt, meistens passiert das übrigens zu Hause. Das heißt, sind meistens Menschen, die man kennt, oft Familienmitglieder. Dann gehe ich hin und schüttle den Menschen, rüttle an ihm, spreche ihn an, zwick ihn vielleicht mal und guck, ob er noch ansprechbar ist. Wenn das nicht der Fall ist, lege ich mein Ohr über Mund und Nase, schaue auch gleichzeitig auf den Brustkorb und gucke, ob ich eine Atmung sehe oder höre. Und wenn ich keine normale Atmung habe und der Mensch nicht ansprechbar ist, dann ist Eile geboten. Das ist das Prüfen. Dann kommt als nächstes das Rufen. Ich rufe den Rettungsdienst, die Rettungsleitstelle an.
112
bundesweit, und die schicken dann den Notarzt und den Rettungsdienst vorbei.
Im Idealfall ist noch jemand Zweites dabei, der diesen Notruf selbst übernimmt, sodass ich schon zu Punkt 3 kommen kann, nämlich Drücken, Herzdruckmassage. Wie gehe ich die richtig an?
Ja, man kniet sich neben den Menschen, der auf dem Rücken liegt, und streckt die Arme aus, verschränkt die Hände über dem Brustbein und drückt in der Mitte des Brustkorbs beim Erwachsenen 5 bis 6 Zentimeter tief mit einer Frequenz von 100 bis 120 pro Minute. Das ist richtig fest und richtig tief und richtig schnell. Wir sagen Hauptsache heftige Herzmassage. Tief drücken, entlasten und das ist die Pflicht.
Und in der Mitte des Brustbeins kann ich da irgendwie verfehlen, also zwischen beiden Brustwarzen im Prinzip. Da sitzt das Brustbein, da drücke ich den Handballen drauf, die andere Hand kommt von oben, die Finger krallen quasi ineinander und dann mit durchgestreckten Armen gib's ihm.
Mit durchgestreckten Armen in der Mitte des Brustkorbs, das ist ziemlich genau zwischen den Brustwarzen. Es ist gut, wenn man die Menschen vorher am Brustkorb entkleidet.
Deutschland ist Weltmeister im Fußball, im Reisen und bei Wirtschaftsexporten, aber Deutschland ist Schlusslicht bei der Soforthilfe, wenn es darum geht, ein plötzlich stehen gebliebenes Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Warum ist das so?
Ja, wir haben ja schon ein bisschen was erreicht die letzten 3 Jahre. Wir haben uns schon ein bisschen verbessert deutschlandweit, aber wir sind immer noch ziemlich hinten. Man könnte fast sagen, wir leben, was die Laienreanimation angeht, noch im Mittelalter. Warum das so ist, darüber kann man nur spekulieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen wissen, dass man da nichts falsch machen kann. In Deutschland verlassen sich auch sehr viele darauf. Wir haben wahrscheinlich das beste Rettungssystem der Welt. Der Notarzt, der kommt ja sowieso bald. Aber dass 8 oder 10 Minuten zu lang sind und das Hirn schon nach 3 bis 5 Minuten stirbt, das wissen viele nicht. Viele haben auch Angst, etwas falsch zu machen und fangen dann erst gar nicht an. Und ein Weg, wie wir da rauskommen, ist, glaube ich, dass man so früh wie möglich damit anfängt, die Menschen in Wiederbelebung auszubilden. Und deswegen gehen wir im Moment auch in die Schulen.
Also Sie plädieren ganz klar für die Herzdruckmassage bereits im Schulunterricht. Wie könnte das genau aussehen?
Ja, wir empfehlen 2 Stunden pro Jahr ab der 7. Klasse. Ab diesem Lebensalter haben die Kinder und Jugendlichen schon genügend Kraft.
Dann sind sie wie alt? 7. Klasse?
Sind sie etwa 12 oder je nachdem, so um die 12. 2 Stunden pro Jahr. Wir brauchen da gar nicht die Lehrpläne ändern. Wir könnten 1 Stunde aus Biologie, 1 aus Sport nehmen. Wir machen 1 Theoriestunde, 1 Praxisstunde. Wir hatten das Vergnügen, letztes Jahr im Schulausschuss der Kultusministerkonferenz präsent zu sein. Und wir konnten alle 16 Bundesländer davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und der Schulausschuss der Kultusministerkonferenz hat jetzt auch eine entsprechende Empfehlung herausgegeben.
Gut, Sie haben gesagt, 2-mal im Schuljahr. Wer soll das Wissen dann weitergeben? Kommen da Sanitäter, kommen da Ärzte in die Klasse rein oder sollten die Lehrer diejenigen sein, die das weitergeben? Die müssen dann natürlich geschult sein.
Das ist alles möglich, beides möglich. Die Anästhesisten in Deutschland haben gesagt, wir helfen da gerne, wir gehen auch gerne in die Schulen. Am effektivsten ist es, wenn für jeden Bereich, für jede Stadt, für jedes Land die Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. Da reichen ja für eine Schule 3, 4, 5 Lehrerinnen und Lehrer. Und die können dann jedes Jahr wieder in der Breite die Schülerinnen und Schüler ausbilden. Das ist genauso gut und genauso effektiv, als wenn das medizinisches Fachpersonal macht.
Und Sie stellen sich das dann so vor, dass ähnlich wie jetzt in der Woche der Wiederbelebung bei den vielen Aktionen, die momentan überall laufen, so eine Gummipuppe oder so ein Korpus einfach da ist und die Schülerinnen und Schüler selbst Hand anlegen können, um zu üben, wie sich das anfühlt, wie man so eine Herzdruckmassage richtig macht.
Das ist das Allerbeste, wenn man das an so kleinen Puppen üben kann, weil die Schülerinnen und Schüler, die können dann auch die Puppen zum Beispiel mit nach Hause nehmen und als Multiplikatoren dienen. Wir sagen denen am Ende des Unterrichts immer, ihr kriegt jetzt eine Hausaufgabe. Ihr müsst in den nächsten 2 Wochen 10 weiteren Menschen zeigen, wie man richtig wiederbelebt. Und damit haben wir tolle Multiplikatoren. Da hilft uns so eine Puppe. Die Finanzierung der Puppen ist bisweilen ein Problem. Ich glaube aber, dass man da lokale, regionale und auch landesweite Lösungen finden kann und finden muss. Und wenn man eine Puppe nicht finanzieren kann, dann nimmt man vielleicht einfach das Kissen vom Sofa aus dem Wohnzimmer.
Wann, glauben Sie, kommen Erste-Hilfe-Kurse flächendeckend in unsere Schulen?
Also wir sind schon ziemlich weit, was die Reanimationskurse angeht. Und ich unterscheide da immer ein bisschen zwischen Erster Hilfe und Wiederbelebung. Erste Hilfe ist ja noch viel breiter und noch viel mehr. Und Wiederbelebung ist ein kleiner, aber für mich der wichtigste Teil der Ersten Hilfe, weil hier geht es unmittelbar um Leben und Tod. In Mecklenburg-Vorpommern gab es eine Initiative von Herrn Rücker und der Anästhesiologie in Rostock. Das ist landesweit dort umgesetzt. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind gerade dabei.
In Sachen Leben retten hat Deutschland, wie gehört, noch Luft nach oben. Skandinavien zum Beispiel, da sieht es ganz anders aus. Die liegen weit vorne. Dort helfen sich die Menschen viel schneller und öfter. Welche Erklärung gibt es dafür?
Ja, wenn ich in Norwegen irgendwo einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand habe, dann gibt es sicher Gegenden, wo es ein bisschen länger dauert, bis der Rettungsdienst da ist. Also dort hat man sicher eine ganz andere Tradition in der Kultur der gegenseitigen Hilfe. Und die brauchen wir hier auch und die kann man auch schaffen, wie wir zum Beispiel an Dänemark sehen. In Dänemark hat man vor 15 Jahren eine ähnliche Situation gehabt wie jetzt in Deutschland. Es haben nur 20% aller Laien die Zeit überbrückt, bis der Rettungsdienst kommt. Die Dänen haben dann angefangen mit Pressekampagnen, auch mit Schülerausbildung. Das ist verpflichtend geworden 2005 in Dänemark. Und innerhalb von 10 Jahren konnten die Quote der Laienhelfer, die spontan etwas tun, wenn ein Kreislaufstillstand da ist, auf knapp 50% erhöhen. Und damit haben sie die Überlebensrate nach einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand verdreifacht.
Dass hierzulande die Menschen oft zögerlich sind, hat das vielleicht auch was mit der Mentalität zu tun? Sind die Deutschen vielleicht insgesamt vorsichtiger, skeptischer?
Naja, die Angloamerikaner, die sprechen ja immer von der German Angst. Also vielleicht haben die Deutschen ein bisschen mehr Angst als andere, das kann schon sein. Insbesondere Angst, etwas falsch zu machen oder vielleicht auch Angst, belangt zu werden. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo etwas falsch gemacht wurde oder wo man belangt wurde, weil man vielleicht etwas nicht richtig gemacht hat. Das Einzige, was man wirklich falsch machen kann, ich hatte es schon gesagt, ist nichts zu tun oder vielleicht auch zu leicht zu drücken. Wir müssen richtig festdrücken.
Genau in diese Richtung geht auch die Frage einer Hörerin. Wir haben schon einige Mails bekommen. Maria Stadler aus Karlsruhe würde Folgendes gerne wissen. Sie schreibt, mein Mann hat eine Bypass-Operation, das heißt, der Brustkorb ist verdrahtet. Kann ich da trotzdem Herzdruckmassage im Notfall vornehmen?
Ganz normal, 5 bis 6 Zentimeter tief mit 100 bis 120 pro Minute. Staying alive, das ist der Rhythmus und ich hoffe, dass das bei Ihrem Mann nicht passieren wird.
Aber wenn man weiß, dass der Partner da schon mal operiert worden ist, dann kann man diese Zurückhaltung durchaus erstmal verstehen. Sie sehen das natürlich aus der Sicht des Profis, der weiß, wie man da hinlangt.
Hauptsache heftige Herzmassage und das gilt für alle und jeden und überall.
Petra Ruh aus Gärtringen hätte gerne nochmal Informationen zum Verhältnis Herzdruckbeatmung. Wir haben das schon erwähnt.
Ja, wichtige Frage. Wir sagen ja, die Herzdruckmassage ist die Pflicht. Das muss jeder machen. Damit kann man eine ganze Zeit überbrücken. Da braucht man auch nicht viel Training. Das kann man sogar durch telefonische Unterstützung der Leitstelle. Und die Kür ist die Beatmung. Für eine gewisse Zeit ist noch genügend Sauerstoff im Blut, aber irgendwann reicht es dann nicht mehr, insbesondere wenn der Rettungsdienst vielleicht dann doch länger braucht. Und dann sagen wir, beatmen ja, das sollen bitte die machen, die das können, die also ausgebildet sind und die das auch wollen. Also bei Familienangehörigen fällt das vielleicht leichter als bei anderen. Das Verhältnis ist 30 zu 2, wir drücken 30 Mal und dann zweimal beatmen, dann wieder 30 Mal drücken, dann wieder zweimal beatmen. Und das macht man so lange, bis der Notarzt kommt.
Wenn Sie jetzt nicht gerade hier bei mir im Studio säßen, wären Sie dann auch auf der Straße und würden protestieren?
Ja, Sie sprechen ein Thema an, das mir auch sehr am Herzen liegt. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Aufmerksamkeit auch der Menschen auch auf dem Gesundheitswesen bleibt. Ich glaube, es ist wichtig, dass das Gesundheitswesen weiterhin personell gut ausgestattet ist, gerade die kritischen Bereiche. Wir wissen, wenn man beim Personal auf der Intensivstation spart und wenn man beim Personal in der Notfallmedizin spart, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Patienten. Und da müssen wir vorsichtig sein und aufpassen.
Also Hintergrund meiner Frage ist, beziehungsweise sind die Protestaktionen überall im Land, die heute laufen, gegen die geplante Krankenhausreform. Letztendlich geht es um die Sorge, dass die Kliniken künftig dann noch mehr unter Druck stehen und noch weniger Geld zur Verfügung haben. Teilen Sie diese Sorge?
Ich glaube, die Sorge muss man unbedingt teilen. Und man muss aufpassen, dass man da die Schraube nicht zu fest dreht, weil irgendwann ist sie dann überdreht. Ich glaube, man muss ganz grundsätzliche Gedanken sich machen über unser Gesundheitswesen. Vielleicht ist es auch notwendig, dass man sich über bestimmte Anreizsysteme unterhält. Wir wissen, dass ja in Deutschland im Vergleich zu anderen umliegenden Ländern einzelne Untersuchungen oder Operationen sehr viel häufiger durchgeführt werden als in Nachbarländern. Es könnte vielleicht sein, dass das eine oder andere gar nicht notwendig ist oder dass man vielleicht auch andere Maßnahmen ergreifen könnte. Also es gibt vielleicht auch falsche Anreize im Gesundheitssystem bei uns.
Weil es eben für Operationen Geld gibt.
Das ist meine feste Überzeugung, dass man hier umsteuern könnte. Und wenn man das Geld nimmt, um es dann auch in personelle Ressourcen einzusetzen, dann ist, glaube ich, ein guter Weg gefunden.
Wenn Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern und Klinikchefs so wie heute gemeinsam auf die Straße gehen, dann zeugt das ja von einer ungewöhnlichen Solidarität. Wie bedrohlich empfinden Sie die Lage aus Ihrer täglichen Arbeit an der Uniklinik in Köln?
Die Uniklinik in Köln hat sich in den letzten Jahren allerbestens entwickelt. Also die Uniklinik Köln steht außerordentlich gut da, sowohl was das Gesamtklima angeht, als auch was die Patientenzahlen angeht. Und auch die finanzielle Situation, das ist aber nicht für jedes Krankenhaus so und auch nicht für jede Uniklinik. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir da jetzt unser Augenmerk drauf legen und aufpassen, dass jetzt nicht Entwicklungen von Seiten des Bundesgesundheitsministers initiiert werden, die zum Schluss den Krankenhäusern schaden.
Udo Jürgens ganz berühmtes, bekanntes Beispiel ist vor nicht allzu langer Zeit auch gestorben am plötzlichen Herztod. Wissen Sie da nähere Einzelheiten, was passiert ist?
Nein, ich weiß nur das, was man in der Presse darüber berichtet hat. Soweit ich das verfolgen konnte, war ja der Fahrer dabei. Das heißt, es war ein bezeugter Herz-Kreislauf-Stillstand. Ein Laie war dabei. Und wie die Nachrichtenagenturen schrieben, damals kurz vor Weihnachten im letzten Jahr, ist der Fahrer ja dann zum Bahnhof gerannt, um einen Defibrillator zu holen. Ich empfehle in solchen Situationen sofort mit der Herzdruckmassage anzufangen und den Defi erst einmal zu vergessen, weil das Allerwichtigste ist die Herzdruckmassage, das ist die Pflicht. Dann kommt die Kür, die Beatmung. Und meistens reicht das, die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst kommt. Die haben dann selber einen Defibrillator dabei, der sehr viel schneller defibrilliert und leichter zu bedienen ist als die meisten, die in den Einkaufspassagen und so weiter hängen.
Und dieser Defibrillator, den wir alle aus diesen unzähligen Arztserien aus dem Fernsehen kennen, ja, werden da die zwei Dinger da aufgesetzt, dann wuff, Strom durch den Körper kurz gejagt, der kommt gar nicht so häufig zum Einsatz, ne?
Ja, also ich würde sogar fast sagen, es ist gut, wenn die Laien nicht an den Defibrillator denken, weil das Gerät ist kompliziert. Wenn ein Laie den anschließt, dann unterbricht es die Herzdruckmassage um 1 bis 2 bis 3 Minuten. Das schadet dem Patienten aus meiner Sicht mehr, als dass es nutzt. Ich empfehle nur Menschen, die ausgebildet sind an solchen Geräten, diese tatsächlich auch einzusetzen. Die anderen sollten drücken und vielleicht beatmen, bis der Rettungsdienst kommt.
Sie sollten uns noch kurz erklären, wie das funktioniert mit dem sogenannten Reanimationstelefon.
Ja, prüfen, rufen, drücken, das ist unser Motto. Wenn keine Lebenszeichen vorhanden sind, ruft man die Leitstelle an. Und eine gute Leitstelle, die sagt dann, wir schicken Ihnen den Notarzt und bleiben Sie bitte am Telefon, machen Sie es auf Lautsprecher. Wir erklären Ihnen jetzt, was Sie tun können und müssen, um die Überlebenschancen deutlich zu verbessern. Und dann erklärt die Leitstelle Ihnen, wie eine Herzdruckmassage durchgeführt wird. Das kann man am Telefon erfolgreich erklären. Und leider machen das weniger als 30% aller Leitstellen in Deutschland bisher.
Haben Sie die Hoffnung, dass das bald flächendeckend in Deutschland vorhanden sein wird, so ein Reanimationstelefon, sodass ich eben auch per Telefon die Anleitung bekomme?
Ich freue mich ja manchmal auch, positive Dinge aus Bayern zu hören. Und in Bayern ist das landesweit per Gesetz umgesetzt. Andere Länder, wie zum Beispiel die Tschechische Republik, die machen das seit 7 oder 8 Jahren. Das muss verpflichtend sein, genauso wie das Reanimationsregister verpflichtend sein muss. Und die Message ist, die Herzmassage ist eine Bürgerpflicht.
Bis zum Samstag dauert noch die Woche der Wiederbelebung. Es gibt unglaublich viele Veranstaltungen quer übers ganze Land. Die einzelnen Termine kann man übrigens nachlesen auf unserer Homepage. Einfach Leute anklicken und dann gibt's dann einen Link zu www.einlebenretten.de. Wer kann, wer soll da alles hin zu diesen Veranstaltungen?
Na, am besten jeder, der 2 Beine hat. Und man kann auch auf andere Art und Weise da hinkommen. Man muss nicht unbedingt selber laufen. Alle sind herzlich eingeladen. Wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen. Und deswegen gibt es so viele Veranstaltungen landesweit und bundesweit.
bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen, wünsche Ihnen für sich selbst und für Ihre Arbeit vor allem alles Gute. Das war SWR 1 Leute mit Dr. Bernd Böttiger.
Eins gehört.